Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle, Sportoutfits, stylische Pieces für dein Zuhause, Designer-Handtasche, check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Wieder live von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat, ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Mein Name ist Jürgen Pidi Blut. Herzlich willkommen zur Fortsetzung der epischen Reise aus der Vergangenheit in die Gegenwart. Die Staffel 5 der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, verspricht eine weitere fesselnde Retro-Reise voller unvergesslicher Momente. Taucht erneut ein in 6 Jahrzehnte der faszinierenden Welt des Fußballs, Lifestyles, Business, Reisens, Zeitgeschehens und natürlich der Musik. Es gibt eine Kollektion der schönsten Erinnerungen und auch Bonustracks mit Famous Bars, Cocktails, Rock'n'Roll und klangvollen Beats als Herzschlag vieler Episoden und auch Überraschungen rund um den Fußball. Nach meinem emotionalen Abschied vom Profifußball gibt es auch einen Blick auf die herausfordernden Aufgaben der Gegenwart. Diese Reise verspricht Emotionen, Überraschungen und unvergessliche Geschichten. Let's go auf eine Reise voller Abenteuer und Nostalgie. Das Retro-Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, geht weiter mit Episode 58 und dem Kapitel Logistik. In Folge 12 dieser Episode wird unter dem Titel Die Zeitreise durch die Logistik, die Entwicklung der Speditions- und Logistikbranche seit den 1960er Jahren beleuchtet. Es geht um die fortschreitende Technologisierung, um den Beginn der Automation und um den Einstieg in die Computertechnologie, aber auch um die Containerisierung als einen entscheidenden Wendepunkt für die Globalisierung. Und die Einführung der Wechselbrücke als effizientes Transportmittel. Die Wechselbrücke, auch Wechselbehälter oder Wechselcontainer bezeichnet, ist eine Transporteinheit, die auf einem LKW-Chassis befestigt werden kann und es ermöglicht, Güter zwischen verschiedenen Transportmitteln zu wechseln, wie beispielsweise zwischen LKW und Bahn. Und schließlich kam dann die Herausforderung durch E-Commerce und Big Data in den 2010er hinzu. Die Geschichte der Logistik spiegelt den unaufhörlichen Wandel und die kontinuierliche Anpassung an technologische Fortschritte und sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen wider. Mein Logistikalltag, darum geht es dann in Folge 13. Beschrieben wird die Vielseitigkeit der Projekte, die unser Unternehmen inzwischen logistisch bewirtschaftete, aber auch eine Auswahl an verschiedenen Presseveröffentlichungen über unsere Konzepte werden einmal erwähnt. Es gab im Business-Alltag dabei aber auch Kundenkontakte, die nicht immer so abliefen, wie sich das beide Parteien vorgestellt hatten, insbesondere mit den Jungdynamischen. Und in dieser Folge geht es auch einmal darum, dass so ein Logistikalltag und dabei auch Verbandsveranstaltungen nicht immer trocken und bierernst sein müssen. Folge 14 heißt dann Selbstinszenierung und Eitelkeiten, die Hall of Fame der Logistik und ihre Elite. Auch die Logistikbranche entkommt nicht der Versuchung, sich selbst zu feiern. So errichtete die sogenannte Elite der Logistik eine Hall of Fame, um sich selbst zu inszenieren. Doch nicht jene wurden gefeiert, die täglich das Logistikrad am Laufen halten, sondern diejenigen, die glaubten, es erfunden zu haben. Aber auch ich persönlich erhielt zu meinem 65. Geburtstag eine Erwähnung in der deutschen Verkehrszeitung DVZ. Saying goodbye to logistics, heißt es dann in Folge 15. Es ist noch einmal auch ein Rückblick auf meine Tätigkeit als Ruheständler in Vollzeit und mein Abschied von der Logistik. Ich weiß nicht, ob die JNZ jemals so viel Spaß und so viel Zukunft haben wird. Ich sage hiermit nun Tschüss zur Logistik. Also bleibt gespannt, taucht ein, viel Vergnügen beim Zuhören. Logistik ist ein zeitloses Thema, die eine Fülle faszinierender Geschichten aus vergangenen Zeiten bietet.
Die gesamte chronologische Zeitreise ist zu hören in den Staffeln 1 bis 4 der Podcast-Retro-Show Als Fußball noch Rock'n'Roll war.
Die Zeitreise durch die Logistik. 1960er Jahre.
In den 1960er und 1970er Jahren war die Definition von Speditionen im Wesentlichen ähnlich wie heute, jedoch gab es einige Unterschiede in Bezug auf Technologie, Organisation und Geschäftspraktiken. Es gab einige Schlüsselaspekte, die die Definition von Speditionen in dieser Zeit charakterisierten. In den 1960er und frühen 1970er Jahren waren die meisten Prozesse in Speditionen manuell. Die Buchführung, Dokumentenbearbeitung und Kommunikation erfolgten weitgehend auf Papierbasis. Dies führte zu längeren Bearbeitungszeiten und einem höheren Arbeitsaufwand. Die Entwicklung der Spedition und Logistik seit den 1960er Jahren war geprägt von technologischem Fortschritt, Globalisierung, Veränderungen in der Wirtschaft und dem Aufkommen neuer Geschäftsmodelle. In den frühen 1960er Jahren betritt die Logistik eine Ära der fortschreitenden Mechanisierung und Technologisierung. Die Einführung von Gabelstaplern, verbesserten Lagerhaltungssystemen und rudimentären Computern erleichtert die Lagerverwaltung und den Gütertransport. Der Containerverkehr beginnt sich zu etablieren, wodurch der internationale Handel erleichtert wird. Die Containerisierung wurde zu einem entscheidenden Wendepunkt. Standardisierte Container ermöglichten einen effizienteren und schnelleren Transport von Gütern über verschiedene Verkehrsträger wie Schiffe, Züge und Lastwagen.
1970er Jahre.
Im Vergleich zur heutigen hochtechnologisierten Logistikbranche hatten Speditionen in den 1960er und 1970er Jahren nur begrenzten Zugang zu fortschrittlichen Technologien. Computer wurden erst in den späten 1970er Jahren allmählich in die Büros eingeführt und die Automatisierung von Prozessen war noch in den Anfängen. Dokumente, wie Frachtbriefe, Zollpapiere und Rechnungen wurden physisch ausgetauscht. Der Papierverkehr war ein zentraler Aspekt der Spedition, was die Bearbeitungszeiten verlängerte und die Möglichkeit von Fehlern erhöhte. Die 1970er Jahre bringen dann einen weiteren Schub in der Automatisierung der Logistikprozesse. Große Fortschritte in der Computertechnologie ermöglichen den Einsatz von Mainframe-Computern für die Lagerverwaltung und Bestandskontrolle. Unternehmen beginnen, ihre Logistik globaler zu gestalten. Die Wechselbrücke wird in Europa als effizientes Transportmittel eingeführt. Die Wechselbrücke, auch als Wechselbehälter oder Wechselcontainer bezeichnet, ist eine Transporteinheit, die auf einem LKW-Chassis befestigt werden kann und es ermöglicht, Güter schnell zwischen verschiedenen Transportmitteln zu wechseln, wie wie beispielsweise zwischen LKW und Bahn. Die Idee hinter der Wechselbrücke ist die Standardisierung und Vereinfachung des Umschlags und des Transports von Fracht. Die Entwicklung der Wechselbrücken begann in den 1960er Jahren in Europa. Der Begriff Wechselbrücke wurde in Deutschland geprägt, wo Unternehmen wie die Spedition LKW Walter und die Deutsche Bundesbahn diese Transporttechnologie gemeinsam entwickelten. In den 1970er Jahren wurden Wechselbrücken dann zunehmend in der Logistik eingesetzt. Der große Vorteil von Wechselbrücken besteht darin, dass sie es ermöglichen, Güter effizient zwischen verschiedenen Verkehrsträgern zu bewegen, ohne die Ladung umzupacken. Das spart Zeit und Kosten, insbesondere wenn Fracht über längere Strecken transportiert wird und verschiedene Transportmittel involviert sind. Seit ihrer Einführung haben sich Wechselbrücken zu einem wichtigen Bestandteil des intermodalen Transportsystems entwickelt und werden in vielen Teilen der Welt in der Logistikbranche eingesetzt. Die Globalisierung der Wirtschaft und Lieferketten war in den 1960er und 1970er Jahren weniger ausgeprägt als heute. Die meisten Speditionen operierten auf nationaler oder regionaler Ebene und die internationalen Transporte waren nicht so stark integriert wie heute. Trotz dieser Unterschiede waren die grundlegenden Funktionen von Speditionen in den 1960er und 1970er Jahren ähnlich wie heute. Sie waren für die Organisation und Koordination von Gütertransporten verantwortlich, handhabten Dokumentation und Zollformalitäten und spielten eine Schlüsselrolle in der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen für Unternehmen. Der Wandel zu einer stärker technologisierten und globalisierten Branche begann jedoch in den folgenden Jahrzehnten.
1980er Jahre.
In den 1980er Jahren revolutionieren persönliche Computer die Büroarbeit und damit auch die Logistik. Mit der zunehmenden Verbreitung von PCs steigt die Effizienz bei der Datenverarbeitung und Kommunikation. Unternehmen setzen vermehrt auf Just-in-Time-Lieferung, was die Logistik anspornt, effizientere Wege zur Bestandsverwaltung zu finden. Die Einführung von Computern und später von Informationstechnologie spielte eine entscheidende Rolle in der Modernisierung der Logistik. Automatisierung, Telematik, GPS und fortschrittliche Softwarelösungen verbesserten die Effizienz, Überwachung und Steuerung von Transport- und Lagerprozessen. In den 1970er und insbesondere in den 1980er Jahren gewann das Just-in-Time-Konzept an Bedeutung. Unternehmen begannen, Lagerbestände zu minimieren und Lieferketten so zu optimieren, dass Produkte genau dann geliefert wurden, wenn sie benötigt wurden. Dies führte zu einem erhöhten Druck auf zuverlässige und effiziente Logistikdienstleistungen.
1990er Jahre.
Das Aufkommen des Internets verändert grundlegend die Art und Weise, wie Informationen in der Logistik geteilt werden. Elektronische Datenaustauschsysteme, EDI, werden weit verbreitet, was die Effizienz der Kommunikation zwischen verschiedenen Akteuren in der Lieferkette erhöht. GPS-Technologie und fortschrittliche Telematik verbessern die Verfolgung von Frachtbewegungen. Die Unternehmen begannen vermehrt, Logistikaktivitäten an externe Dienstleister auszulagern, um sich auf ihre Kernkompetenzen zu konzentrieren. Daraus entstand die 3PL-Branche, in der Unternehmen Dritte mit der Bereitstellung von Logistikdienstleistungen beauftragen.
2000er Jahre.
E-Commerce erlebt einen enormen Aufschwung, was die Logistik vor neue Herausforderungen stellt. Der Aufstieg des E-Commerce hat die Logistikbranche stark beeinflusst. Die Notwendigkeit, Produkte schnell und effizient an Verbraucher zu liefern, führte zu neuen Herausforderungen und Innovationen in der Lieferkettenlogistik. Die Kunden erwarten schnellere Lieferungen und Unternehmen setzen verstärkt auf innovative Lagerautomatisierung, Robotik und fortschrittliche Software zur Optimierung von Routen und Bestandsmanagement. Die Globalisierung führt zu komplexeren Lieferketten. Mit der zunehmenden Globalisierung stiegen die Anforderungen an die Logistik. Unternehmen begannen, ihre Lieferketten internationaler zu gestalten, was zu einer verstärkten Zusammenarbeit zwischen Spediteuren, Reedereien und anderen Logistikdienstleistern führte.
2010er Jahre.
Die 2010er Jahre stehen im Zeichen von Big Data und künstlicher Intelligenz in der Logistik. Fortschritte in Big Data-Analyse und künstlicher Intelligenz haben dazu beigetragen, die Effizienz und Planung in der Logistik zu verbessern. Predictive Analytics und maschinelles Lernen ermöglichen genauere Prognosen und optimierte Routenplanung. Unternehmen nutzen fortschrittliche Analysemethoden, um präzisere Prognosen zu erstellen und ihre Lieferketten weiter zu optimieren. Nachhaltigkeit wird ein zunehmend wichtiger Faktor, und der Einsatz von umweltfreundlichen Technologien gewinnt an Bedeutung und in den letzten Jahren hat sich die Logistik verstärkt auf Nachhaltigkeit fokussiert. Reduzierung von Emissionen, umweltfreundliche Verpackungen und grüne Logistikansätze sind heute wesentliche Aspekte der Branche.
2020er Jahre bis heute.
Die Logistikbranche setzt verstärkt auf digitale Plattformen, um Transparenz und Zusammenarbeit in der gesamten Lieferkette zu fördern. Blockchain-Technologie gewinnt an Beliebtheit für ihre Fähigkeit, Transaktionen sicher und transparent zu verwalten. Autonome Fahrzeuge und Drohnentechnologie werden intensiver erforscht, um die Effizienz und Flexibilität in der letzten Meile zu verbessern. Die persönliche Zeitreise durch die Geschichte der Logistik spiegelt den unaufhörlichen Wandel und die kontinuierliche Anpassung an technologische Fortschritte und sich ändernde wirtschaftliche Bedingungen wider. Von manuellen Prozessen und begrenzter Automatisierung zu hochtechnologisierten, vernetzten und nachhaltig orientierten Lieferketten, die Logistik hat eine faszinierende Evolution durchlaufen. Dieses alles habe ich erleben dürfen, in Positionen als Führungskraft, als selbstständiger Unternehmer und später dann auch als Berater. Meine persönlichen Erfahrungen betonen die Dynamik und den ständigen Wandel in der Welt der Logistik und zeigen, wie wichtig es ist, flexibel auf neue Entwicklungen zu reagieren und innovative Lösungen zu fördern, um den aktuellen und zukünftigen Herausforderungen gerecht zu werden. Dabei zeigte sich in meiner persönlichen Geschichte, welche faszinierende Perspektive die Entwicklung der Logistik bot, insbesondere in Bezug auf die Fahrerpersonaloptimierung und die Herausforderungen, die sich im Laufe der Jahre ergeben haben. Eigentlich waren wir mit unseren Dienstleistungen Innovationsperformer. Der Begriff Innovationsperformer bezieht sich auf Organisationen oder Unternehmen, die sich durch ihre herausragende Leistung und Wirksamkeit in Bezug auf Innovationen auszeichnen. Es ging auch für uns um Agilität und Anpassungsfähigkeit. Innovationsperformer sind agil und können sich schnell an veränderte Marktbedingungen, Kundenbedürfnisse und technologische Entwicklungen anpassen. Sie fördern eine Kultur der Kreativität und des Ideenreichtums, die es den Mitarbeitern ermöglicht, innovative Lösungen für Herausforderungen zu entwickeln. Die Tatsache, dass unsere Innovation des Knotenpunktablösesystems vor fast 30 Jahren nicht umgesetzt wurde, weil man damals annahm, es werde nie ein Fahrerpersonalproblem geben, zeigt, wie schwer es manchmal sein kann, zukünftige Entwicklungen und Herausforderungen vorherzusehen. Oftmals werden Innovationen in der Logistik erst dann wirklich angenommen, wenn die Branche mit drängenden Problemen konfrontiert ist. Es ist interessant nunmehr zu beobachten, wie sich die Wahrnehmung und Prioritäten im Laufe der Zeit verändert haben. Die zunehmenden Engpässe im Fahrerpersonal heute unterstreichen die Bedeutung einer nachhaltigen Fahrerpersonaloptimierung, insbesondere angesichts der steigenden Anforderungen an den Warenverkehr und der Globalisierung der Lieferketten. Die Logistikbranche steht vor der Herausforderung, nunmehr tatsächlich innovative Lösungen zu finden, um den Bedarf an qualifiziertem Fahrpersonal zu decken, die Effizienz zu steigern und gleichzeitig den Arbeitsbedingungen und der Arbeitszufriedenheit der Fahrer gerecht zu werden. In meinem Berufsleben war ich oft der Zeit voraus, wo vielen noch die Visionen und die Akzeptanz für die Zukunft fehlten.
Mein Logistikalltag.
In meinem Unternehmen entwickelten sich immer weitere Projekte. Inzwischen waren wir mit unserem Produkt Inhouse Logistik in einem breiten Branchenmix tätig, Lebensmittel, TK und Getränke, Metall- und Investitionsgüter bis zu Großmaschinen, Lagerumschlag und Handel, Bürogeräte und Kunststoff, Baustoffe. Jedes Projekt mit ganz individuellen logistischen Anforderungen und Herausforderungen. Wir blieben dabei aber immer im Bereich von KMU, denn Großunternehmen und Konzerne passten nicht in unsere Unternehmensphilosophie von vertrauensvoller, partnerschaftlicher und fairer Zusammenarbeit. Mit unseren innovativen Logistikkonzepten beteiligten wir uns auch an verschiedenen Wettbewerben und hatten so auch Nominierungen beim Deutschen Servicepreis 2004 und Logistics Service Award 2006. Darüber hinaus auch diverse Presseartikel. Dazu nur eine kleine Auswahl an relevanten Artikeln aus der Fachpresse.
DVZ vom 31.05.2005, Großkunde ausgezeichnet.
Für die Logistik durch unser Unternehmen.
DVZ vom 04.01.2007, Fahrereinsatz.
Über Dreiwett Breg.
DVZ vom 19.02.2011, Leiharbeit auf Dauer teurer. DVZ vom 24.02.2011, frisch ans Werk in der Logistik, Werkverträge als Alternative zur Leiharbeit. DVZ vom 15.12.2011, lieber Outsourcing als Zeitarbeit. Transaktuell vom 13.02.2009, Rettung durch Kurzarbeit. Transaktuell vom 01.09.2009, Pause bietet Potenzial.
Über 3 Wettbreak.
Materialfluss 10/2009, Alternative zum Kahlschlag. Materialfluss 5/2013, selbst ist das Unternehmen.
Es war aber inzwischen auch die Zeit für mich, wo ich immer mehr über meinen Ruhestand nachdachte, denn ich wollte diesen noch ausgiebig genießen. Für mich hatte immer noch meine Lebensphilosophie Priorität und ich wollte daher auch weiterhin meine Ziele immer nur so weit verfolgen, wie ich es für mein Lebensformat für richtig hielt. Ich stieß nämlich inzwischen auch immer mehr auf diese Jungdynamischen, die ohne Erfahrungshorizont immer versuchten, mir mein Business und die Welt zu erklären. Und ganz offen gesprochen, ich hatte eigentlich nur Mitleid mit den Personen, die ihre Berufung als Unternehmer oder Führungskraft als Gott gegeben sahen und dafür sich quasi selbst aufgaben.
Dazu hier noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 33, Folge 14.
Nun in Hannover kümmerte ich mich wieder um die kleinen Dinge des Lebens. Es waren eigentlich sehr viele Projekte, die nunmehr bei uns angefragt wurden und wodurch ich auch hier nun viel unterwegs war, zu Kundenterminen. Unser Geschäftsmodell und unsere Dienstleistungsprodukte waren offensichtlich durchaus interessant, aber die meisten dieser Termine liefen dann so ab, dass dort Gesprächspartner waren, die eigentlich nur für ihre Position im Unternehmen eine Innovation suchten, wozu sie selbst wohl nicht in der Lage waren, diese zu liefern. Es waren fast immer diese jungen, dynamischen Typen, die sich über alles erhoben und meinten, weil sie einen Abschluss hatten, sie könnten die Welt erklären. Die hatten meistens alle eine Position in ihren Unternehmen, die in der Regel eine Nummer zu groß für ihren rein theoretischen Erlebnishorizont war. Deshalb versuchten sie immer externe Ideen, Geschäftsmodelle oder Innovationen sich zu beschaffen, um damit vielleicht doch noch das abliefern zu können, was ihre Position und ihr Gehalt im Unternehmen rechtfertigen könnte. Genau diese Typen habe ich, vielleicht sogar massenweise, genießen dürfen. Ich war mir auch nie zu schade, solche in eine Sackgasse führenden Kundengespräche abzubrechen und das Unternehmen ohne Ergebnis zu verlassen. Wer nun meinte, damit wäre dann das Band zu einem solchen Unternehmen endgültig zerschnitten, der irrt hier, denn diese Typen wanderten meistens schneller weiter als der Abstand zwischen den ersten und vierten Advent betrug. Und ich habe tatsächlich erlebt, dass dann von manchen Unternehmen von nachfolgenden Typen wieder zu solchen, ins Nichts führende Gespräche, eingeladen wurde. Manche dieser Firmen verschwanden dann aber auch im Laufe der Zeit von der Bildfläche, so dass es auch ein Gutes hatte, dort keine Geschäfte gemacht zu haben, weil man dann vielleicht die erbrachten Leistungen auch nicht bezahlt bekommen hätte. Wir hatten aber inzwischen eine solche wirtschaftliche Größe, dass wir uns Selbstbewusstsein und sogar etwas Arroganz erlauben konnten, und das war gut so. Wachstum war eben ja auch nicht meine absolute Prämisse. Ich war nun schon fast 10 Jahre selbstständig und hatte für mich persönlich auch nur noch maximal 10 Jahre auf meiner Business Clock. Es gab nämlich noch durchaus Interessanteres zu erleben als Working 9-to-5, und die Welt ist sehr groß. Ganz offen und ehrlich gesprochen, ich hatte eigentlich nur Mitleid mit diesen Personen, die ihre Berufung als Unternehmer oder Führungskraft als Gott gegeben sahen und dafür sich quasi selbst aufgaben. Und ich habe einige Beispiele erlebt, wo sich dieses auch nicht ausgezahlt hatte. So hatte einer der handelnden Personen in der Angelegenheit in Krefeld seinerzeit, bei der ersten Osnabrücker Firma, für die ich tätig war, sich unter Selbstaufgabe dort dann so weit hochgearbeitet, dass er schließlich Gesellschafter und Geschäftsführer dieses Unternehmens wurde, hat ihn leider aber nur knapp 60 Jahre alt werden lassen. So ähnlich erging es den Mitinhaber der Berliner Firma, für die ich tätig war, einen sehr cholerischen Menschen, auch er hat kein hohes Alter erreicht. Das waren Schicksale, die mir zusätzlich als Beispiel dienten, dass mein Leben doch durchaus spannender, lebensbejahender und erlebnisreicher verlaufen ist und auch weiterhin verlaufen soll, ohne dabei aber in Askese zu verharren.
Business war nun bei weitem nicht das alleinige Lebensformat.
Im Geschäftsleben gab es jedoch stets auch Momente von besonderer Bedeutung, wie beispielsweise Verbandsveranstaltungen. Doch nicht die langatmigen und einschläfernden Vorträge und Podiumsdiskussionen waren das Highlight, sondern vielmehr das anschließende Get-Together.
Auch hierzu noch einmal ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 34, Folge 17.
Aus diesem Grund bekam ich auch immer wieder Einladungen zu Netzwerk- und Mitgliederwerbeveranstaltungen. So auch von einem sich neu gegründeten Branchenverband. Der lud zu einer Veranstaltung nach Berlin ein, wo im Anschluss an die Mitgliederversammlung des Verbandes dann eine offene Vortragsveranstaltung stattfinden sollte und anschließend ein Get-Together, und zwar im Garten einer Landesvertretung eines Bundeslandes in Berlin. Es war Sommer, es war warm und es war Berlin. Also habe ich Hannes mal gefragt, ob er Lust hat, dorthin mitzukommen. Und hatte er. Also habe ich zwei Personen angemeldet und Zimmer dort im Veranstaltungshotel gebucht. Am Tag der Veranstaltung sind wir dann mit dem ICE nach Berlin gefahren. Eine Stunde und 40 Minuten, ist ja fast ein Katzensprung. Zunächst die Veranstaltung reingezogen. Viele Branchenthemen, das übliche Verbandsgejammer, Appelle an die Politik, bla bla bla. Dann noch ein Fachvortrag von einer ganz wichtigen Person des DIW, der alles, was er darstellte, natürlich mit Daten und Statistiken untermauerte, die aber im Moment, wo die wahrscheinlich veröffentlicht wurden, schon nicht mehr aktuell waren. Viel Selbstbeweihräucherung, viele ach so wichtige Personen auf einem Podium, und immer wieder das gleiche Geleier, schuld sind immer die anderen, wir machen alles richtig, wir könnten noch viel mehr zum Wohle des Gemeinwesens beitragen, wenn man uns nur lassen würde. Irgendwie wollte das gar kein Ende nehmen, bis der große Vorsitzende dann das Schlusswort sprach, sich für das große Interesse bedankte und uns alle einlud, zu einem geselligen Abend in der Landesvertretung des Landes Rheinland-Pfalz in den Ministergärten dort in der Nähe des Potsdamer Platzes. Busse dorthin würden draußen bereitstehen. Hannes und ich waren die Ersten, die in einem Bus saßen, und endlich waren wir am Ziel unserer Sehnsucht. Es war ein warmer Juni-Spätnachmittag. Da wir im ersten Bus saßen, waren wir mit die Ersten, die die Szenerie dort erkundeten, durch das Gebäude hinaus in den Garten. Und da war alles aufgebaut, was das Partyherz begehrt. Eine Bierstation, eine Cocktailstation, eine Wein- und Sektstation, eine kalte Buffetstation, eine warme Buffetstation, eine Salatstation, eine Brot- und Baguette-Station und dann noch eine Station mit einem Ochsen am Spieß mit Soßenstation. Das nenne ich mal Verbandsarbeit. Nun waren noch längst nicht alle da und der Gastgeber hatte die Party ja auch noch nicht eröffnet, aber ein Bier ging schon. Der Typ dort, offenbar ein Student als Aushilfe bei einem Ketterer, wurde dann auch gleich unser bester Freund. Wir hatten so auch noch die beste Auswahl, uns einen Stehtisch zu suchen, wo wir alles schnellstens erreichen konnten und auch den Gesamtüberblick hatten, Logistiker eben. Das war mal wieder Optimierung auf höchstem Niveau. So langsam trafen dann alle ein und irgendwann gab es den Startschuss. Nun konnten wir zu unseren Getränken auch erstmal was essen. Natürlich vom Ochsen, der neben dem Bierstand sich drehte, so dass wir direkten Zugriff hatten. Damit bekamen wir natürlich auch die ersten und besten Stücke, die außen noch richtig kross waren. Hannes und ich, wir schauten uns nur an und wussten, wieder alles richtig gemacht. Dann stellten wir fest, dass es dort auch noch eine Station mit Verdauungsspirituosen gab, also auf den Ochsen noch einen Berliner Kümmel. Es dämmerte langsam und diese Partyszenerie hier in den Ministergärten wirkte nun im Lichterschein richtig romantisch. Eine hippe Sommernachtsparty. Irgendwann kamen wir dann auch mit anderen Gästen ins Gespräch, die sich an unseren Stehtisch gesellten. Und so kam dann die obligatorische Frage an uns.
Von welcher Firma kommen Sie denn?
Nun hatte Hannes ja grundsätzlich so eine trockene, ernste Art, etwas von sich zu geben, und er setzte mit ernstem Blick an zu antworten.
Wir sind von keiner Firma. Wir sind hier aus Berlin. Und hier finden ja jeden Tag zig Partys statt in irgendwelchen Ministerien, Botschaften, Verbänden, Lobbyisten, Landesvertretungen, Firmen. Und dort schlagen wir uns jeden Tag durch.
Dann setzte ich ein, ja, es gibt ja eine kleine Community, die sich gegenseitig über die Termine solcher Veranstaltungen informieren, sich vielleicht gegebenenfalls auch um Einladungen bemühen und diese auch untereinander tauschen. Dann Hannes wieder.
Es gibt auch kaum Probleme mit Security, die kennen uns ja inzwischen, klappt eigentlich alles wunderbar.
Nun wieder ich, gestern waren wir beim Sommerfest im Außenministerium, Yoshi trinkt aber zurzeit nur Hibiskus-Tee. Schade eigentlich, früher waren wir mit ihm immer die Letzten dort. Unsere Tischnachbarn bekamen vor Staunen den Mund gar nicht mehr zu und vergaßen auch selbst zu trinken.
Und das geht alles so problemlos?
Ja, man braucht nur einen guten Anzug, weißes Oberhemd und eine Krawatte und ein seriöses Auftreten, so funktioniert das hier in Berlin.
Erwiderte Hannes noch, morgen sind wir in der holländischen Botschaft, da gibt es dann Poffertjes, Geneva und Heineken, das wird auch wieder lustig, ergänzte ich noch. Unsere Tischnachbarn betrachteten uns nun offensichtlich nicht mehr als seriöse Geschäftsleute und verabschiedeten sich dann auch. Aber wir hatten jedenfalls unseren Spaß und schon gingen wir wieder zu unserem Freund dem Zapfer. Offensichtlich mussten wohl aber die meisten Gäste am nächsten Tag wieder in ihren Büros sein und traten die Heimreise an, so dass sich die Party so gegen 24 Uhr langsam auflöste.
Ein bisschen Spaß muss sein. Dann ist die Welt voll Sonnenschein.
Im Business-Alltag herrschte jedoch eine ernstere Atmosphäre. Oft stießen wir auf Problemstellungen, die eher auf emotionaler als auf pragmatischer Ebene lagen.
Hierzu ein Ausschnitt aus Staffel 3, Episode 36, Folge 24.
Mit Hannes zusammen hatten wir dann auch geschäftlich wieder sehr viele Termine wahrzunehmen, und wir stellten immer wieder erschreckend fest, wie wenig doch mittelständische Unternehmen, auch sogar größere, ihre Logistikprozesskosten kannten bzw. im Griff hatten, also die Kosten für Bereitstellung und Bereithaltung von Logistikkapazität und Betriebsbereitschaft sowie der Planung, Durchführung und Kontrolle einzelner logistischer Prozesse, Lagerung, Transport, Kommissionierung, Palettierung etc. Insbesondere ging es darum, dass erhebliche Erfassungs- und Abgrenzungsprobleme bestanden. Dadurch war es natürlich auch schwer, hier die Schnittstellen für externe Leistungsherstellung zu definieren und die Eigenkosten und Fremdkosten gegenüberzustellen. Genau diese von uns sehr oft festgestellten Mängel werden auch durch eine Studie der Bundesvereinigung Logistik e.V., BVL, bestätigt, wonach zufolge weniger als die Hälfte der Unternehmen ihre Logistikkosten kennen, obwohl der Kostenblock in den letzten Jahren aufgrund einer Verlagerungsbewegung der Unternehmenslogistik seitens der großen Unternehmen und Konzerne auf die Lieferanten und Zulieferer, und genau das war unsere Klientel, zugenommen hat. Es war wirklich unverständlich, wie oft die zwingende Notwendigkeit der Erfassung und Kontrolle der Logistikkosten unterlassen wurde, obwohl in der Logistik erhebliche Optimierungs- und Einsparpotenziale stecken, die viele Unternehmen dringend benötigen. Viele Unternehmen bewerteten ihre Logistikkosten mit einer fehleranfälligen Zuschlagskalkulation, statt mit einer Prozesskostenrechnung. Das waren unter anderem die Punkte, die immer wieder dazu führten, dass Unternehmen unsere Kalkulationen und das daraus resultierende Einsparungspotenzial für ihre Logistik nicht definieren konnten. Hinzu kam natürlich eine Komponente, die auf einer ganz natürlichen Ebene beruhte, die Verlustangst oder der Kompetenzverlust. Das trat natürlich immer dort zutage, wo wir über unsere Logistikkonzepte auf Ebenen verhandelten, die mehr oder weniger in so ein Konzept unmittelbar mit involviert waren. Das waren natürlich in erster Linie Produktions- oder Logistikleiter. Hier sahen diese natürlich für sich persönlich einen Kompetenz- und Einflussverlust, da sich ihr Aufgabenbereich und ihre Personalverantwortung gegebenenfalls verkleinern könnte. Auch wenn wir auf der Ebene der Controller verhandelten, sahen diese sicherlich ihren Aufgabenbereich hinsichtlich der Logistik beschnitten und darüber hinaus auch die eigenen Ergebnisse ihrer Aufgaben in Frage gestellt. Es war immer eine sehr diffizile Situation und es kam immer auf die Entscheidungsebene an, wie weit wir mit unseren Konzepten durchdringen konnten. Insgesamt war der Widerstand durchaus nicht rational, sondern meistens rein emotional begründet. Der wurde dann naturgemäß immer größer, je mehr wir dann bei so einer Projektanalyse an Daten kommen mussten. Es kam uns dann schon teilweise so vor, dass man uns als diese allseits gefürchteten Umstrukturierer, die mit dem Rotstift alles wegrationalisierten, betrachtete.
Man kann hier auch teilweise von der sogenannten Betriebsblindheit sprechen, in der Personen innerhalb eines Unternehmens oder einer Organisation aufgrund ihrer engen Verbundenheit mit den internen Abläufen, Prozessen und Annahmen Schwierigkeiten haben, externe oder neue Perspektiven einzunehmen.
Trotzdem haben wir aber ein weiteres größeres Projekt für unser Produkt 3 Wettbreak akquirieren können. Dabei übernahmen wir die personaltechnische Disposition für die Just-in-Time-Verkehre auf bis zu 7 Touren für ein Unternehmen aus dem Automotivbereich. Es waren überwiegend Festtouren aus dem Raum Hannover nach Köln, nach Genk in Belgien, nach Ludwigsfelde, sowie dann auch Bedarfstouren. Während der Kunde die termingerechte Disposition der Fahrzeuge an den Ladestellen hinsichtlich der Abfahrtzeiten koordinierte, übernahmen wir dabei die Koordination der Personaleinsätze auf Basis des Moduls.
Standortunabhängige Fahrpersonal- und Schnittstellenorganisation für Just-in-Time-Linienverkehr.
Und dieses inzwischen GPS gestützt. So verlief im Wesentlichen mein Logistikalltag und ich kam nun meinem Zielruhestand immer näher.
Selbstinszenierung und Eitelkeiten, die Hall of Fame der Logistik und ihrer Elite.
Auch das neue Jahrtausend brachte im Business den gleichbleibenden Rhythmus. Kundentermine mit den jungen dynamischen und Gesprächspartnern, die bereits am Anfang unser Geschäftsmodell nicht intellektuell verifizieren konnten. Die Arroganz, mit der viele bereits bei der Vorstellung auftraten, bekamen diese von uns umgehend zurück mit der von Hannes und mir einstudierten Überheblichkeit, indem wir solche Gespräche bereits im Ansatz beendeten. So blieben dann das eine oder andere Mal junge, dynamische Absolventen mit offenem Mund erfolglos zurück. Ich jedenfalls versuchte, meine Bedürfnisse in den Mittelpunkt meiner Lebenswirklichkeit zu stellen, die ich nicht nach den gesellschaftlichen und geschäftlichen Normen ausrichtete. Verbunden mit einem Rückblick auf die Business-Entwicklung und die jungdynamischen Typen, die sich da allenthalben entwickelten. Workaholic als Teil einer immer stärker sich entwickelnden Selbstinszenierung. Es war schon für uns durchaus ein erhabenes Gefühl, mit solchen Selbstbewusstsein auftreten zu können. Sicherlich nun bestimmt nicht die konventionellste Art, Geschäfte zu betreiben. Aber wir konnten es uns erlauben, weil wir es so wollten. Das lag auch daran, weil unsere Business Glock tickte und wir in einen baldigen gesicherten Ruhestand uns verabschieden wollten. Aber ein bisschen dauerte es noch. Dann mussten wir ja auch noch durch die Finanz- und Wirtschaftskrise navigieren. Doch auch diese Herausforderung meisterten wir mit organisatorischer Kreativität. Dank transaktionsbasierter Abrechnungen konnten wir unseren Kunden erhebliche finanzielle und organisatorische Entlastung in ihren Logistikprozessen bieten, indem wir ihnen variable und flexible Logistikkosten ermöglichten.
Wie es sich dann weiterentwickelte, dazu hier noch ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 41, Folge 8.
Die Finanz- und Wirtschaftskrise war inzwischen aber überall überwunden, wodurch sich auch die Auftragslage bei unseren Kunden wieder verbessert und stabilisiert hatte. Dadurch hatten wir speziell bei unseren Logistikprojekten eine sehr gute Auslastung. Bei unserem Produkt 3 Wettbreak stockte das Geschäft aber ein klein wenig. Während der Krisenzeit wurde der Laderaum sehr zurückgefahren, wodurch sich die LKW-Flotten auch verkleinert hatten. Es war auch die Zeit, wo einige Unternehmen auf neue Modelle und Experimente setzten und Fuhrparks komplett ausgelagert wurden, hauptsächlich nach Südosteuropa. Ein Unternehmer aus Norddeutschland setzte sogar auf Zypern. Für mich waren das alles Zeichen eines unkoordinierten Aktionismus. Anstatt sich einmal mit Konzepten zu beschäftigen, die eine ganzheitliche Lösung für das deutsche Verkehrswesen beinhalteten, ging man weiter den Weg, individuell nach Lösungen zu suchen. Bei diesen Auslagerungsprozessen, die da teilweise vorangetrieben wurden, gab es auch erhebliche rechtliche Vorbehalte bis hin zum Sozialdumping. Ein ganz schmaler Grat, auf den man sich dort begab.
Und man war jetzt genau dort, wo damals in den 1990ern von der Branche großspurig verkündet wurde, man benötige keine Visionen und Ideen von außen, man wird das alles aus dem eigenen Beritt lösen können.
Und genauso feierte sich diese Branche dann auch immer gern selbst. Und die sogenannte Elite der Logistik genoss es, sich in einer Hall of Fame zu inszenieren. Die selbstgefällige Inszenierung der Logistik-Elite äußerte sich in exzessiven Lobreden und selbstgefälligen Veranstaltungen, die dazu dienten, die vermeintlich Errungenschaften und Erfolge der Branche zu feiern. In einer Atmosphäre der Selbstbeweihräucherung wurden Preise verliehen, Auszeichnungen vergeben und die sogenannten Stars der Branche in einem übertriebenen Licht dargestellt.
Auch hierzu noch einmal ein Auszug aus Staffel 4, Episode 41, Folge 8.
Aber, wie das halt so ist, wenn man eigentlich keine nachhaltigen Lösungen mehr hat, fängt man an, sich selbst zu feiern. So ist das im Profifußball. Und so ist das auch in der Wirtschaft, und hier nun explizit in der Logistikbranche. Man feierte sich nun in einer Hall of Fame. Es werden aber dort nicht die abgefeiert, die täglich dafür sorgen, dass wir versorgt werden, sondern immer wieder die üblichen Verdächtigen. Leute, die mit ihrem rein theoretischen Wissen zwar etwas von sich geben, aber letztlich wenig Konstruktives, weil sie immer dabei die einfachen Lösungen außer Acht lassen. Oder Unternehmer, die mit geerbten Gütern sich profilieren, aber nie beweisen mussten, dass sie es auch von Null angeschafft hätten. Was also dort tatsächlich abgeht, dazu explizit ein Beispiel: Da wird eine Person als Outsourcing-Taktgeber und Innovator der Automobillogistik gefeiert, der dazu so wenig beigetragen hat, wie Erich Honecker zur deutschen Einheit. Er selbst war als Jurist im Staatsdienst der niedersächsischen und sachsen-anhaltinischen Landesregierungen und Oberbürgermeister einer Automobilstadt tätig. Das Manager-Magazin sprach 2001 vom Wolfsburger Filz und merkwürdig engen Geschäftsbeziehungen zwischen VW und dieser Person als Unternehmer und Oberbürgermeister. Die Welt sprach 2010 im Artikel Das Prinzip Wolfsburg vom König von Wolfsburg, bei dem eines Tages die Polizei vor der Tür stand. Die Staatsanwaltschaft ermittelte wegen des Verdachts der Vorteilsnahme, und in der Stadt ging nichts ohne ihn, auch dem Bundesliga-Club, dem VfL Wolfsburg, also dem Club des Automobilkonzerns, stand er eine Zeit lang vor. Die ihm zugeschriebene Innovation für eine Aufnahme in die Hall of Fame war letztlich eine Erfindung von José Ignacio López de Ariortúa im Rahmen seines Programms Produktionsoptimierung und Beschaffung, indem er die Zulieferindustrie und Logistikdienstleister zwang zu bis dahin unbekannten Zugeständnissen, also dem Lopez-Effekt, immer noch als Synonym für billige Dienstleistungen und oft mangelhafte Bauteile bekannt. Das sind also die Heroen der Logistik. Für mich geht es bei solchen reinen PR-Veranstaltungen nicht um die Sache selbst, sondern immer nur um Narzissmus und Elitenbildung. Man feiert sich um sich selbst willen. Das einzig Interessante daran sind die markigen Worte und Umschreibungen, die da immer wieder formuliert werden, um alles rechtfertigen zu können. Stellt immer wieder ein paar vermeintlich große Dinge in den Vordergrund, die angeblich die Welt bewegen. Dabei sind es für mich die sehr vielen kleinen Dinge, die diese Welt umtreiben, die allein etwas bewegen, was die sich feiern lassen, allenfalls einmal theoretisch angedacht haben. Bevor ich mich nun wieder auf weitere philosophische Pfade begebe, zurück zur Realität. Meine Lebensphilosophie ist sowieso eine andere als die dieser vermeintlichen Idealisten. Ich bereitete mich inzwischen auch bereits darauf vor, dass ich demnächst mein selbst definiertes Lebensarbeitsziel erreichen werde, und das ist dann meine Hall of Human Quality.
Diese Hall of Fame diente nicht nur als Schauplatz für die Ehrung von Leistungen, sondern auch als Bühne für das eigene Image und den Narzissmus der Elite, das stets aufrechterhalten und gefeiert wurde.
Nun kam es aber so, dass auch meine Person dann, anlässlich meines 65. Geburtstages in der Kopfleiste der Titelseite der DVZ vom 8.01.2013 mit Foto eine Erwähnung fand.
Auch hierzu einmal ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 42, Folge 11.
Am 8. Januar 2013 erschien in der DVZ Deutsche Verkehrszeitung eine Erinnerung an meinen bevorstehenden Ruhestand in Verbindung mit meinem 65. Geburtstag. Auf der Titelseite erschien im Titelkopf, mit Porträtbild, eine einmal von mir getätigte Aussage zu den Insolvenzen der Unternehmen, bei denen ich einmal tätig war.
Es liegt nicht daran, dass ich dort einmal gearbeitet habe, sondern dass ich dort nicht mehr tätig bin.
Mit der Bildunterschrift Logistiker Jürgen Blut erklärt, warum fast alle seine ehemaligen Arbeitgeber heute insolvent sind. Im Innenteil dann auch noch ein kurzer Artikel zu meiner Person und zum bevorstehenden Abschied. Für die DVZ habe ich unter anderem ja auch diverse Aufsätze zum Thema Arbeiten in der Logistikdienstleistung verfasst. Auch wenn es noch kein endgültiger Abschied war, so kommunizierte ich den baldigen aber bereits aktiv. So eine Reminiszenz bestätigte mir aber auch, dass ich auch etwas für die Logistik geleistet hatte, wofür ich aber nun bestimmt keinen Anspruch auf Aufnahme in diesen Narzissten-Tempel Logistik Hall of Fame beanspruchte. Ich habe damals sehr viel über Arbeitsmodelle in den Prozessen der Logistik nachgedacht und Visionen entwickelt. Es ging dabei besonders darum, dass sich die normierenden, einheitlichen Regelungen und die Uniformierung in der Arbeitswelt auflösen werden. Das System Arbeit wird zunehmend bestimmt durch individuelle Wahlmöglichkeiten für Arbeitszeit, für soziale Sicherung, für die Form der Beschäftigung und die Art der Arbeit und erzwingt förmlich auch ein flexibles Arbeitssystem. Bereits seinerzeit bestand in den meisten Bereichen von Verkehr und Logistik hoher Bedarf an personeller Flexibilisierung, besonders eben im Bereich von Teilprozessen. Betriebliche Lösungen mit der Vorhaltung einer Flexibilisierungsreserve sind sehr kostenintensiv. Hier fallen Füll- und Brachzeiten an, weil die Personalreserven bis zu den eigentlichen Einsatzzeiten im Stammbereich bereitgehalten werden müssen. Werden diese Personalreserven nicht vorgehalten, muss zur Erledigung von Zusatzaufgaben Personal auf Zeit aus anderen Bereichen abgezogen werden. Dieses schafft dann wieder Löcher in den anderen Arbeitsbereichen und so entsteht eventuell ein personeller Schneeballeffekt, der nachhaltig zu Leistungseinbrüchen führen wird. Es ging vornehmlich um Arbeitsmodelle, zur Bündelung von Teilzeitarbeit und Schaffung von Vollzeitarbeitsplätzen, zur Synchronisation von antizyklischen Saisonbedarf und zur Vermeidung von Brachzeiten. Eines dieser Modelle bezeichnete ich als Coworker-Sharing. Meine Visionen über die Zukunft der Arbeit in der Logistik, die sich auch in den damals bereits anstehenden Fahrpersonalproblemen manifestierten, wurden vielleicht zur Zeit der Entstehung noch mitleidig belächelt, doch für mich stand damals bereits fest, dass ich mich nun demnächst verabschieden werde, mit der Gewissheit, eure Probleme muss ich nicht mehr lösen. Das müsst ihr nun selbst, und dabei wünsche ich allen viel Spaß. Alles das, was ich seinerzeit zu Papier gebracht habe, ist heute aktueller denn je, doch ich werde mich nunmehr nicht mehr einbringen müssen. Das werden die lösen, die das vermeintlich können, die Jungdynamischen, also die Generation Digital Nerds. Eigentlich tun die mir auch nur noch leid, weil die nie mehr erleben werden, was Leben ist, weil die in dieser Eindimensionalität leben müssen. Die werden kaum mehr diesen Reichtum und diese Freiheit an Leben genießen dürfen, wie ich ihn erfahren dürfte, von der Marine, als nördlichster Diskjockey, über Schneesportlehrer, über die Vielschichtigkeit im abhängigen Berufsleben und über die Kreativität im selbstständigen Berufsleben, und ebenso die Tätigkeiten als Darsteller in TV-Soaps und später auch noch als Autor. Und mein Spaß beginnt dann ja auch bald wieder, back to life.
Es gibt Wertvolleres als... nämlich Lebensqualität.
Saying goodbye to logistics.
Und dann kam der Moment, auf den ich so lange hingearbeitet hatte. Ich war draußen. Ich hatte den Ruhestand in vollem Umfang erreicht. Konzepte, Rechte und Lizenzen meiner Produkte waren verkauft oder übertragen worden. Nun begann die Quality Time, die Zeit, auf die ich immer hingearbeitet hatte. Frei von jeglichen Abhängigkeiten von Kundenanforderungen, von der Hektik der jungen Dynamiker, von Leuten, die eigentlich nichts zu sagen hatten, aber dennoch meinten, immer etwas sagen zu müssen, von Opportunisten, die glaubten, die Zukunft vorauszusehen, während sie in der Vergangenheit verharrten, von Daten und Zahlen, Umsätzen und Renditen, von ständigem Wachstumsdruck. Aber ganz konnte ich mich nicht zurücklehnen, denn ich blieb weiterhin beratend für einige meiner ehemaligen Kunden tätig, insbesondere im Bereich Bürogeräte, Investitionsgüter, Handel und Lebensmittel. Schließlich wollte ich nach wie vor am Geschäftsleben teilhaben, allerdings nunmehr alles bei freier Zeiteinteilung und ohne Termindruck. Und so wurde ich nun Ruheständler in Vollbeschäftigung. Meine beratenden Tätigkeiten bestanden hauptsächlich in der Frachtberatung, Frachtrechnungsprüfung, in der Durchführung von Frachtausschreibungen und in der Beratung bei der Auswahl der Transporteure. Durch diese Tätigkeit fand ich mich dann auf der anderen Seite des operativen Geschäfts wieder. Ich lernte dabei dann Geschäftsvorgänge und Geschäftspraktiken kennen, die schon teilweise jenseits jeglicher Seriosität und Fairness waren. Dabei ging es hauptsächlich um die Geschäftspraktiken von Großabnehmern, die insbesondere die KMU immer wieder, man kann schon fast von Nötigung sprechen, zu Zugeständnissen in ihren Lieferbedingungen zwangen. Wobei sich hier insbesondere der Onlinehandel explizit hervortat. Besonders gern wurde hier von den Großkunden die Praxis angewandt, dass man Mängel bei anliefernden Europaletten reklamierte, weil dadurch angeblich Störungen im vollautomatisierten Regalsystem eintreten können. Durch eine solche angebliche fehlerhafte Anlieferung war der Großabnehmer nach den Lieferbedingungen berechtigt, einen gewissen Prozentsatz an der Lieferantenrechnung zu kürzen. Einen Nachweis, ob die Paletten tatsächlich derart beschädigt waren, gab es natürlich nicht. Weitere, ähnlich konstruierte Liefermängel traten aufgrund von Verzögerungen im Zeitfenster oder Fixterminen auf, die jedoch durch absichtliche Engpässe an den Rampen künstlich herbeigeführt wurden. Diese Abzüge von Lieferantenrechnungen waren in der Regel von den Kunden bereits bei der Kalkulation ihrer Artikelpreise einkalkuliert. Auf der anderen Seite musste ich dann auch feststellen, dass auch die Transporteure immer kreativer wurden.
Dazu auch ein Ausschnitt aus Staffel 4, Episode 50, Folge 34.
Wieder zu Hause hatte ich ja noch so lockere Nebenaufgaben für ein paar Mandanten. So auch mal wieder eine Frachtkostenausschreibung. Inzwischen hatten sich die Prozeduren schon sehr komplex entwickelt. Die Offerten waren kaum noch vergleichbar. Jeder Anbieter hatte inzwischen sehr fantasievoll Nebengebühren entwickelt, die in der Summe schon zusätzliche 8 bis 10 Positionen zu den reinen Frachtkostenpositionen auf den Rechnungen ausmachten. Gerade für klein- und mittelständische Unternehmen wurde diese Materie nun ziemlich intransparent. Hier versuchte sich eine Branche über die KMU zu sanieren, weil diese Gebühren natürlich bei den Großverladern nicht durchzusetzen waren. Jedenfalls musste ich feststellen, dass diese Branche inzwischen eine Kreativität an den Tag legt, die ich zu meiner aktiven Zeit so nicht erwartet hätte. So gab es jetzt zum Beispiel Metropolzuschläge für bestimmte Ballungsräume, Infrastrukturzuschläge wegen Umleitungsstrecken oder Zuschläge für verschiedene Online-Dienstleistungen, die eigentlich zur Transportabwicklung gehörten, und so wurden Kostenrisiken einfach auf die Kunden abgewälzt. Während sich die Unternehmen im Fußballbusiness den starren Regeln der Lizenzierung der DFL und den Vorgaben zum Spiel- und Medienbetrieb durch einen Monopolverband unterwerfen mussten, der beschränkende Normen ohne Ausweichmöglichkeiten für die Betroffenen erlassen hat und die damit im Wesentlichen keine freie Entfaltung auf dem Markt entwickeln konnten, haben sich andere Branchen längst aus den Zwängen von Regulierungen gelöst. So gerade die Speditionsbranche, die vor der Liberalisierung des Güterkraftverkehrsgesetzes, GKG, besonders strengen Regularien unterlag, wie gesetzliche Frachttarifbindung, Konzessionierung im Fernverkehr, Erlaubnispflicht im Nahverkehr, Tarif- und Transportkontrolle durch Frachtprüfstellen und Überwachung durch die Bundesanstalt für den Güterfernverkehr. Ich habe diesen Vergleich, der natürlich nicht exemplarisch ist, einmal aufgeführt, um damit darzulegen, dass es eben durchaus Möglichkeiten gibt, sich durch kreative Lösungen zusätzliche Einnahmequellen zu erschließen.
Die hanseatische Tugenden gingen nun auch bei diesem Grundhandelsgewerbe verloren.
Ich verlor aber nunmehr, analog der Digitalisierung und des immer weiter fortschreitenden Konzentrationsprozesses, meine Leidenschaft an der Logistik und blicke nunmehr doch recht wehmütig auf die gute alte Zeit zurück, als Spedition noch hemdsärmelig, rustikal und handgemacht war. Eine entspannte Zeit mit viel Spaß an und bei der Arbeit. In Bayern würde man das dann so ausdrücken.
Es war eine liebe Zeit, die gute alte Zeit. Das Bier war noch dunkel, die Menschen waren typisch, die Burschen schneidig, die Dirndl sittsam und die Honoratioren ein bisserl vornehm und ein bisserl lecher. Es war halt noch vieles in Ordnung damals.
Ich weiß nicht, ob die GinZ jemals so viel Spaß und so viel Zukunft haben wird. Ich sage hiermit nun Tschüss zur Logistik, es war eine schöne Zeit mit uns.
Weitere Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war, zu Ende. Liebe Freunde der Berge und des Longdrinks, also dann bis zur nächsten Episode hier auf diesen Kanälen. Bleibt inspiriert und retro, genießt die Zeit, die Zeitreisen und vielleicht den ein oder anderen Cocktail. Bis bald hier bei der nächsten Episode der Podcast Retro Show, als Fußball noch Rock'n'Roll war. Prost und rockt weiter durch die Zeit.
Von ihrem Toyota-Partner mit diesem Leasing-Auftakt. Der neue Toyota Yaris-Hybrid. Ab 179 Euro im Monat. Ohne Anzahlung. Seine Sicherheitsassistenten laufen mit. Und ja, ab ins Netz mit voller Konnektivität. Auch am Start die Toyota Team Deutschland Sondermodelle. Ohne Anzahlung geht's in die nächste Runde. Jetzt los sprinten zu ihrem Toyota-Partner.
Wusstest du, dass TK Maxx immer die besten Markendeals hat? Duftkerzen für alle? Sportoutfits? Stylische Pieces für dein Zuhause? Designer-Handtasche? Check, check, check. Bei TK Maxx findest du große Marken zu unglaublichen Preisen. Psst. Im Onlineshop auf tkmaxx.de kannst du rund um die Uhr die besten Markendeals shoppen. TK Maxx, immer der bessere Deal im Store und online.
Von 0 auf 100. Aral feiert 100 Jahre mit über 100.000 Gewinnen. Zum Beispiel ein Jahr frei tanken. Jetzt ein Dankeschön rubbellos zu jedem Einkauf. Alle Infos auf aral.de. Aral, alles super.